ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Guten Morgen zum HR1 Talk. In der Lebensgeschichte meines Gastes steckt Stoff für mindestens 3 Biografien. Fußballprofi in der Bundesliga, Wundertrainer in Deutschland und dann Trainerlegende auf verschiedenen Kontinenten. Herzlich willkommen, Winfried Schäfer. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Schäfer, worüber haben Sie im Verlauf Ihrer Karriere am meisten gestaunt? Voodoo-Priester, Ölscheichs oder Oliver Kahn?
Ja, Oliver Kahn hat sich abgezeichnet, weil ich ihn als Junge schon gesehen habe. Voodoo ist natürlich war ein Problem. Das muss man wirklich sagen. Ein schlimmes Problem übrigens.
Darüber reden wir später noch in der Sendung und ist im Fußball Deutschland nicht verbreitet, aber der Glaube an den Fußballgott, den gibt's zumindest auf deutschen Sportplätzen, oder?
Ja, den da gibt es auch einen Trainer, der gesagt hat, Giulia Lora, den Kickers Offenbach, gibt es Gott in Fußball.
Staunen Sie manchmal, was einem Kind aus Mayen im Leben alles passieren kann?
Ja, das ist richtig. Und mein Mayen ist so ein bisschen abgelegen in der Eifel. Wunderschöne Stadt übrigens. Aber da gibt's von Maria Adolf. Und der hat auch das nach vorne geschafft, aber natürlich einen riesigen Schritt größer als Mayen.
Also Mario Adolf ist der zweite bekannte Sohn der Stadt Mayen nach Ihnen. Eine Kindheit in der Eifel in den 50ern. Was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung, Herr Schäfer?
Dass wir, wenn die Zeit reif war, einmal, wenn das Obst da war, in den Garten geschlichen, hochgeklettert, die Äpfel geklaut. Wenn der Nachbar kam, über den Zaun abgehauen. Deshalb waren wir auch fit. Aber auch den Fußball auf der Straße. Wir hatten Fußball gespielt bei uns. Das war der Bahnhof, in der Nähe des Bahnhofs. Die Bahnhäuser hieß das. Wir haben Straßenfußball gespielt. Die Bahnhäuser gegen die Pellenstraße, gegen die Koblenzer Straße. Das war wunderbar.
Winnie Schäfer hat sein Leben aufgeschrieben. Das Buch heißt Wildpark Scheichs und Voodoo-Zauber. Wir reden drüber heute im Talk. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Schäfer.
Ja, freut mich sehr.
HR1.
Genau meins.
Winfried Schäfer wuchs in den 50er Jahren in Mayen in der Eifel auf. Eine Zeit, in der es noch keine Handys gab, kaum Autos und nur 2 Fernsehprogramme. Die Familie war der Mittelpunkt des Lebens. Herr Schäfer, wie würden Sie einem jungen Menschen heute das Leben in dieser Zeit beschreiben?
Es war trotzdem schön, obwohl wir keine Handys hatten. Und wir haben draußen gespielt. Also nicht nur Fußball gespielt, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Wir haben Stöcke vorbereitet, für Hockey zu spielen. Wir haben Verstecken gespielt, wir haben, unser Leben war draußen, da sind wir nach Hause gegangen, ja. Und manchmal die Hausaufgaben später gemacht als ein bisschen früher. Es war sehr interessant und schön.
Waren Sie eher ein braves Kind oder waren Sie ein kleiner Rabauke?
Ein bisschen Rabauke, ich war rothaarig, richtig. Richtig rothaarig und man hat ja gesagt, die Rothaarigen sind wild.
Sie haben immer noch die typische Winfried Schäfer Frisur, nur schlohweiß mittlerweile.
Ja, das hat das Alter mitgebracht, aber ist richtig.
Ich wollte noch ein bisschen was über Ihre Kindheit wissen. Erzählen Sie ein bisschen was über Ihre Eltern und wie haben Sie gelebt? Haben Sie in so einer Reihenhaussiedlung gelebt oder war das mehr so eine Art Plattenbau mit 5 Stockwerken?
Nein, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie gesagt, der Mainer Bahnhof, Ost hieß der, da waren die Bahnhäuser, da haben die Mitarbeiter der Bahn gelebt und da waren viele, viele Kinder. Und sobald die Schule aus war, haben wir den Schulranzen weggeworfen und dann haben wir draußen Fußball gespielt. Wir waren zu 5, ich war Nummer 1, 2, 3, 4. Dann kam der kleine Wolfgang noch dazu. Und wie gesagt, unser Leben war größtenteils auf der Straße.
Erinnern Sie sich an einen Lehrer, der Sie damals gefördert oder vielleicht auch genervt hat?
Ja, ich hatte 3 Lehrer. Einmal Lehrer Krawalle, das war ein, der auch ein bisschen aufgepasst hat und immer auch schon mal einen Klaps gegeben hat, aber nicht böse. Der war sehr autoritär, aber war auch sehr gut für uns. In der nächsten Stufe kam der Lehrer Holle. Das war so ein Mittelding. Und dann hatten wir am Schluss den Rektor. Und der war ein bisschen autoritärer. Da musste ich schon mal die Finger hinhalten, hat einen kleinen Stock genommen, auf die Fingerspitzen gehauen.
Sie haben jetzt schon 2-mal das Wort autoritär benutzt. Hat diese autoritäre Zeit, die Sie als Schüler erlebt haben, Sie später als Trainer beeinflusst? Waren Sie ein autoritärer Typ?
Nein, war ich nie. Ich war immer einer, der das Gespräch gesucht hat, der mit den Spielern viel gesprochen hat, der über die Probleme gesprochen hat oder gefragt hat. Ich habe sie in den Arm genommen, habe gesagt, was ist denn los zu Hause? Aber es war natürlich auch Situation, da muss man auch das machen, wenn die Mannschaft drauf wartet. Zum Beispiel ist jetzt ein bisschen weiter weg in Kamerun. Als ich die Spieler besucht habe, nach der Unterschrift in Yaoundé, bin ich nach Europa geflogen und habe dann Spieler in West Ham United, Rigobert Song, Eto'o in Mallorca, Jeremy und Loren in London besucht und habe immer gefragt, was braucht ihr? Der erste war Rigo, Kapitän und der richtige Löwe. Der hat gesagt, Coach, wir brauchen nur Disziplin.
Okay.
Und das ging dann so durch. Ja.
Wir reden da noch später drüber, über die Zeit in Kamerun oder überhaupt Ihre Zeit als Trainer. Ich wollte noch ein bisschen in Ihrer Kindheit bleiben.
Ja.
Ich meine, Fußballprofi kann ich mir vorstellen, das ist so ein Traum, den man natürlich hat als Junge. Was wollten Sie werden damals? Was war sozusagen der ernst gemeinte Traum oder die ernst gemeinte Vorstellung, was für ein Beruf für Sie erreichbar wäre?
Jeder wollte in der Zeit Fußballer werden, das war klar. Und wenn wir da gespielt haben, wir hatten so zwei Tore gemacht, das heißt zwei Steine hingelegt.
Ich merke schon, es wäre nichts anderes für Sie in Frage gekommen als Fußballer.
Nein. Und das ist ja, was ich, ich habe auch dann mit den Jungs, also mit den Älteren, ich habe ja mit Älteren gespielt, die beim TuS Mayen schon der ersten Mannschaft waren. Da war ich so 8, 9, 10 Jahre, durfte ich mitspielen. Und das hat mich natürlich geprägt. Und es gab immer nur Fußball. Dann kam natürlich auch die WM dazwischen, 54, obwohl ich da nicht mehr so Erinnerungen habe, 58 natürlich. Dann die 62er. Und das war natürlich, das hat mich auch geprägt.
Wie Winnie Schäfer Fußball zu seinem Beruf gemacht hat, das erzählt er uns in 5 Minuten. Gleich geht's weiter mit dem ersten Ballkontakt auf dem Weg zum ersten Profiklub. Fußball war anfangs für Winnie Schäfer nur ein Spiel auf der Straße. Später wurde aus dem Straßenkicker ein Bundesliga-Profi. Nochmal zurückgedacht in die Kindheit. Wann haben Sie das erste Mal gegen den Ball getreten? Wie alt waren Sie da?
Oh. Das kann ich jetzt nicht sagen. 3, 4, das, ja. Weil meine Brüder auch gespielt haben.
Wie hieß der erste Verein, in dem Sie gespielt haben?
TuS Mayen.
Das erste Paar Fußballschuhe.
Die hatte ich von meinem Bruder, die waren auch ein bisschen zu groß. Da habe ich da vorne Taschentücher reingetan, damit sie dann passen. Und ich hatte also keine eigenen Fußballschuhe. Es waren so alte Puma-Schuhe, wie ich noch so in Erinnerung habe.
Wann wurde Ihnen klar, ich bin besser als die anderen, Herr Schäfer?
Ja, nicht nur die, wir haben auch noch Schulfußball gemacht, was es heute, glaube ich, nicht mehr gibt. Das hieß die St. Veit-Schule, das war unsere Schule. Da waren viele vom TuS Mayen, die gespielt haben. Wir haben dann die Stadtmeisterschaft in den Schulen gewonnen und so hat sich das entwickelt, dass ich immer besser wurde und die Jungs auch froh waren, dass ich eben mitgespielt habe.
Wer hat Sie entdeckt, Herr Schäfer? Wie kam der Kontakt zu Gladbach zustande?
Gut, in TuS Mayen, da gab es einen Trainer, Jugendtrainer, der hieß Kurt Waldorf. Der hat ein wunderbares Training gemacht, der war auch Fußball verliebt, er war leider auch ein bisschen behindert am Bein und konnte nicht mehr spielen, deshalb hat er uns auch wahrscheinlich unheimlich gefördert. Dann kam die Rheinland-Auswahl, das heißt die Koblenz-Eifel.
Das heißt Spieler aus allen Vereinen wurden da zusammengezogen,
richtig,
die Besten, und haben dann gegen andere Auswahlen gespielt.
Richtig, das war dann Saarland und Südwest, Südwest war Ludwigsburg, Saarland ist Glas Saarbrücken und aus diesen drei Mannschaften wurde eine Mannschaft gebildet und das war die Südwest-Auswahl. Und wir haben dann in Schweinfurt ein Turnier gehabt und wir haben das mit diesen Spielern, aus dieser Region sind wir Meister, deutscher Meister geworden, der Jugend. Und da konnte Udo Lattecke, damals der Trainer der Jugend war und Assistent von Helmut Schön, konnte an uns natürlich nicht vorbeigehen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir dann eingeladen wurden und dann eben besser waren als die vom FC Köln, von Düsseldorf. Und
dann kommt irgendwann der Punkt, wo jemand sagt, komm zu uns nach Gladbach,
ja,
und werde Profi. Oder wird man da erst Jungprofi oder Teilzeitprofi?
Nein, es war so, wir hatten wieder ein Training in Duisburg und wir sind dann nach Duisburg gefahren, aber Udo Lattek, der war nicht da. Der war mit Helmut Schön mit der A-Nationalmannschaft unterwegs und der Trainer in der Duisburger Auswahl. Wir haben dann ein Spiel gemacht gegen Mönchengladbach Reserve. Hennes Weisweil hat immer Reserve spielen lassen, damit sie Spielpraxis haben, aber auch zu sehen, andere Talente. Und in der Halbzeit sagte dann der Duisburger Trainer, Winnie, jetzt spielst du. Stand 2-0 für Gladbach. Ja, und dann habe ich 2 Tore gemacht.
Wahrscheinlich dann kam Hennes Weisweiler.
Dann kam gesagt, Hennes Weisweiler, genau.
Dich will ich.
Und hat dann auf seinem wunderbaren Kölsch gesagt, Jung, nächste Woche kommst du mal zum Probetraining. Ja, ja, und da haben wir die Daten ausgetauscht und dann hat der Kurt Waldorf, unser Mayener Trainer, hat mich dann nach Gladbach gefahren und vor dem Bögelberg-Stadion war so ein kleiner Hartplatz damals. Und da haben wir ein bisschen gespielt. 5-2 hieß das damals. Das erste, was ich bekommen habe, waren 2 Beinschüsse. Ja. Die Jungs haben sich kaputt gelacht. Berti Vogts, Günter Netzer, klar, da kommt so ein rothaariger Junge, was will der hier? Und das waren die letzten 2 Beinschüsse übrigens. Und so hat es sich entwickelt.
Die Zeit in Gladbach mit den Fohlen wurde Winnie Schäfer dann deutscher Meister. Darüber reden wir in 10 Minuten.
HR1 Talk.
Heute mit Winfried Schäfer und Klaus Reichert. Seit wann sind Sie eigentlich Winnie? Wer hat Ihnen diesen Spitznamen gegeben, Herr Schäfer?
Ja, das war in meiner Kindheit. Aus Winfried wurde Winnie. Und der kleine Winnie. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Kann sein, dass meine Brüder das waren oder meine Eltern. Ich weiß es nicht.
Waren Sie eigentlich als Junge oder dann als Teenager Fan von der Band damals?
Ich kann mich an keine Band erinnern, wo ich damals, gut später, klar, wenn man die Beatles, dass sie dann rauskamen und Rolling Stones, aber auch da war ich jetzt nicht der Verrückte.
Ja. Sie hätten nicht so große Kopfhörer getragen wie die jungen Spieler heute, wenn sie aus den Bussen steigen.
Nein.
Gut, wir hören trotzdem Ihren ersten Musikwunsch. Bob Marley, No Woman, No Cry. Gibt es zu diesem Song eine Geschichte, Herr Schäfer?
Ja, als ich in Jamaika war, hatten wir den Gold Cup in USA. Und immer wenn wir gespielt haben und nachher in den Bus gingen, und wir haben ja immer gewonnen übrigens, da lief das. Nicht nur das Lied, Bob Marley. Und er ist ja einer der ganz großen und beliebtesten Leute. Der war ja ein Freiheitskämpfer für Jamaika. Und das lief jedes Mal.
Hier kommt No Woman, No Cry, Bob Marley. Vom Straßenfußballer zum Profikicker, das klingt heute wie ein Märchen. Für Winnie Schäfer wurde dieser Traum wahr. Seine erste Profistation, sein erster Profiklub hieß Borussia Mönchengladbach. Wir haben eben schon ein bisschen über die Spieler gesprochen, die ihn damals erstmal 2 Beinschüsse verpasst haben. Aber wir können die Namen ruhig nochmal nennen. Die kennt man heute auch noch.
Ja, mein Günter Netzer, Berti Vogts, und wir sind heute noch, öfters telefonieren wir und sind befreundet.
Rainer Bonhoff muss man auch nennen.
Ja, Rainer Bonhoff und
Wolfgang Kleff. Der Torwart damals.
Otto, ja, das war, wir sind nicht Meister geworden, weil wir, sagen wir mal, die besten Spieler hatten, weil die Mannschaft zusammengewachsen ist. Dass ein Günter Netzer natürlich führend war in dieser Mannschaft, aber auch dazu beigetragen, dass eine gewisse Reibung kam. Er war also nicht der, sagen wir mal, der Berti Vogts. Der Günter war ein Typ, der auch mal Training nicht da war.
Er war dann die Nacht über in seiner Disco in Gladbach und hat ausschlafen müssen morgens.
Er war mal 2 Wochen nicht aufgetaucht und irgendwann kam er dann, es war knochenheiß mit einem Kochtanzug. Aber der Günter war natürlich Trauma, ein wunderbarer Fußballer, ein toller Kerl auch.
Wissen Sie, was Sie verdient haben damals im ersten Jahr?
Ja, 1200 D-Mark im Monat durfte man nicht mehr bezahlen, soweit ich das weiß. Und ein kleines Handgeld, aber es war so egal.
Wie wurde damals trainiert im Vergleich zu heute? Jetzt gehen wir mal noch nicht sozusagen in Ihre Trainerstationen, sondern wenn man sich anschaut heute, da gibt's diese Spielerleistungszentren, da wird gekocht, da halten sich die Spieler den ganzen Tag über auf und es wird dann 2-mal am Tag trainiert. Wie war das eigentlich bei Ihnen damals?
Wir hatten einmal den Cheftrainer, klar, Hennes Weisweiler, den Fitnesscoach Rudi Schlott, der eigentlich kein Fitnesscoach war, weil er hat das nun mal gemacht. Und wir haben in Gladbach das Problem gehabt, dass wir keinen eigenen Platz hatten. Wir mussten also immer vom Stadion, da hieß es heute, fahren wir in die Radrennbahn. Morgen fahren wir nach Viersen, übermorgen fahren wir dahin. Wir hatten immer verschiedene Plätze, wo wir trainiert haben. Und das Erste, was wir immer machten, waren 5-2. Das heißt, 2 in der Mitte, 5 draußen, Viereck. Da wurde natürlich gelacht. Und dann hatten die, sobald wir eine Minute vor dem Ankunft, standen die Jungs schon an der Türe und rannten, denn die 2 Letzten mussten in die Mitte gehen.
Die 2 Letzten, die auf den Platz kamen, mussten in die Mitte und wurden dann ausgespielt.
Richtig. Ja. Und das war natürlich auch so, dass man sprinten musste, ohne warm machen. Hat sich keiner verletzt. Ja. Also wir haben damals ein Fußballtraining gemacht. Heute sind ja, ich glaube, 5000 Hütchen stehen auf dem Platz und Leinen liegen da und was ich was. Ich sage immer, manchmal übertreibt man auch. Fußball lernt man, wenn man Fußball spielt. Und bei Weisweiler gab es viele, viele 6-6 Spiele, 3-1 Spiele, die unheimlich wichtig waren. Also Sachen, die uns weitergebracht haben.
Wie haben die Profis damals gelebt? Wie leben sie heute? Darüber reden wir in 5 Minuten hier in HR1 im Talk mit Winnie Schäfer. Fußballprofis waren schon immer privilegiert. Viel Geld, nicht selten schicke Autos und auf den Tribünen saßen die Spielerfrauen. Winfried Schäfer war Spieler und Trainer. Herr Schäfer, wer saß damals in Offenbach auf der Tribüne und hat Ihnen die Daumen gedrückt?
Ja, meine Frau Angelika, die ich von Gladbach mitgenommen habe, als ich wegging. Damals waren wir noch zu zweit und das war eine schöne Zeit. Aber auch eine Zeit, wo man sich als Spieler denkt, was machen die eigentlich? Warum machen die nichts Profihaftes, damit dieser Verein auch in der Liga bleibt? Es waren so viele Probleme in Offenbach. Und wenn man weiß, dass bei den Kickers, sage ich jetzt mal, was da ein Publikum war. Von Fulda runter, Bad Vilbel, da kamen die Leute. Und das haben die, ich glaube, nie erkannt, was möglich war. Und da kam leider der Abstieg. Nicht im ersten Jahr, sondern später nochmal.
Ja, mich interessiert aber auch das Leben neben dem Platz. Ja. Was hat damals ein Bier gekostet? Können Sie sich erinnern?
Ich könnte sagen, ich habe kein Bier getrunken. Das kann ich nicht sagen.
Wie sah Ihre Ernährung aus? Currywurst oder Vollwertkost nach Ernährungsplan?
Ich habe gut gegessen. Meine Frau konnte unheimlich, oder kann immer noch unheimlich gut kochen. Ich habe also nicht diesen Spleen gehabt, dass wir jetzt nur Gemüse essen, sondern das war überhaupt kein Problem. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen. Als wir in Gladbach waren, da gab es am Freitagabend, wir haben einen langen Tisch gehabt, da saß der Udo Lattek da, am 2., wo ich zurück bin. Hacki Wimmer hat dann warme Fleischwurst gegessen. Der andere hat einen Schnitzel gegessen. Der andere hat das gegessen. Und wir haben am Tag später 3-1 gewonnen. Also es ist, manchmal übertreibt man das Ganze auch, weil natürlich viele auch mitreden wollen.
Wie erinnern Sie sich denn an die Zeit hier im Rhein-Main-Gebiet in Offenbach? Wo haben Sie gewohnt damals?
Ich habe in der Maurerstraße, kann ich auch nicht mehr genau sagen, kann sein, dass sie so hieß. Der Weg war ganz kurz zum Bieberer Berg und das war eine wunderschöne Zeit, muss ich sagen, Offenbach, bis auf eben, was da passiert ist.
Der Abstieg und dann natürlich der Bundesliga-Skandal und all diese Dinge, die man mit Offenbach heute leider auch in Verbindung bringen muss. Haben Sie mal gegen die Eintracht gespielt?
Mein zweites Spiel, als ich zu den Kickers kam, war ein Pokalspiel gegen die Eintracht. Im Eintrachtstadion haben wir gewonnen. Es war direkt das zweite Spiel und dann noch mal ein paar Mal gegen die Eintracht auch mal verloren. Aber dann gab es noch mal ein 5-1 auf dem Bieberer Berg.
Die Helmut große Schön Zeit der Offenbacher.
Ja, wir hatten eine tolle Mannschaft. Erwin Kostjede, Siki Held, Manni Ritschel.
Wie haben Sie eigentlich außerhalb des Platzes gelebt? Was haben Sie da getrieben? Wilde Partys oder strenges Profileben? Ich meine, Sie haben ja eben schon von der Fleischwurst am Abend vor dem Spiel oder dem Schnitzel erzählt. Was war sonst noch los?
Sag mal, ich war jetzt kein Disco-Gänger, das war klar, das geht natürlich nicht. Aber wir haben die Umgebung von Frankfurt, von Offenbach, haben wir uns angeschaut. Ist ja eine schöne Ecke hier. Und wir sind nochmal durch die Gegend gefahren.
Das klingt normal. Jetzt sehr harmonisch und harmlos.
Ja, kann man sagen.
Na, okay, manchmal trügt natürlich auch ein bisschen die Erinnerung oder man verklärt die gute alte Zeit. Aber wenn Sie mehr Sightseeing gemacht haben am Tag und in der Landschaft als im Nachtleben von Frankfurt und Offenbach, dann bleibt es ein Geheimnis. Nach den wilden Jahren als Spieler wird es in der nächsten Stunde legendär. Wir reden über das Wunder vom Wildpark, die Trainerkarriere, Kamerun. Und wir reden über Voodoo. Und wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, dieses Gespräch mit Winfried Schäfer gibt es natürlich auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Image ist heute alles im Sport. Viele Spieler sind Marken. Denken Sie an CR7, Cristiano Ronaldo. Auch Winnie Schäfer ist eine Marke, ob mit oder ohne Absicht. Das kann ich ihn heute fragen. Er ist heute mein Gast im HR1 Talk. Herr Schäfer, was ist eigentlich Winfried Schäfers Friseur von Beruf? Wissen Sie noch, wer das gesagt hat?
Nein, weiß ich nicht mehr.
Jörg von Torra hat das gesagt über Sie.
Ah.
Haben Sie Ihr Image bewusst gepflegt? Also diese Lockenfrisur, die rothaarige Lockenfrisur inklusive, war das so?
Ja, irgendwann habe ich das auch so gelassen und habe auch den Friseur links liegen lassen. Es war so ein bisschen Markenzeichen. Ich habe eine Lederjacke gehabt, auch Jeans angezogen und es war gut. Es hat was gebracht.
Hier in Deutschland hat man von der Winnie Schäfer-Matte damals gesprochen.
Richtig, ja.
Wer hat Sie in Stilfragen beraten?
Ja, und da konnte mich keiner mehr beraten. Meine Frau hat manchmal ein bisschen geguckt, aber das war eben So war ich, ja. Wild an der Linie.
Jemals Überlegungen, das Image zu ändern? Also man kann ja mal die Frisur wechseln oder man muss ja nicht den ganzen Tag Jeans oder Trainingsanzug tragen. Gibt ja auch andere Möglichkeiten.
Ja gut, das war ja mehr am Spieltag. Also ich habe natürlich später, habe ich natürlich einiges verändert, aber ich bin abergläubisch gewesen. Ich musste diese Jacke anziehen, weil wir damit aufgestiegen sind. Ich musste diese Jacke anziehen, weil wir damit gewonnen haben. Ich musste diese Hose anziehen, die ich immer anhatte. Und es gibt, da war meine Hose, meine Schuhe, meine Strümpfe und die Jacke musste immer an. Diese Sachen mussten dabei sein. Ist natürlich verrückt und gefährlich, wenn sie immer denken, damit gewinnst du. Und einmal verlierst du was und hast das nicht an, denkst auch heute verlierst du.
Gleich reden wir über eins der größten Spiele in der Karriere von Winnie Schäfer, dem Wunder vom Wildpark. Bevor wir über das legendäre 7-0 gegen Valencia sprechen, das Spiel, das als Wunder vom Wildpark in die Geschichte eingegangen ist, werfen wir erst noch einen Blick zurück auf die Trainerkarriere. Wie wurden Sie eigentlich Trainer, Herr Schäfer? Sie wurden mit 35 Trainer, was damals schon sehr jung war.
Ja, ich hatte mit 32, 31 einen kleinen Verein in Mönchengladbach. Menrad hieß der, VfR Menrad. Da gab es einen Agenten, der hieß Norbert Flippen, wahrscheinlich noch bekannt. Der wohnte da und sagte, ey, willst du nicht mal meine Truppe da trainieren? So nebenher habe ich das gemacht, sind sogar aufgestiegen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Das große Spiel. Was war Ihre Grundidee gegen Valencia? Hatten Sie schon vor dem Anpfiff das Gefühl, dass da was Außergewöhnliches passieren könnte in Karlsruhe?
Ja, das hatte ich aber schon in Valencia. Wir lagen 3-0 hinten und der Edgar Schmidt machte ein paar Minuten Verschluss mit dem Kopf das 1-3. Und da war mir klar, weil damals zählten ja die Auswärtstore, dass wir es schaffen können, obwohl wir schlecht gespielt haben. Valencia war überragend gegen uns. Und das nächste Spiel war zu Hause in Leipzig. Also in Leipzig, Katastrophe gespielt, aber ich habe das Spiel einfach weggeschoben. Gar nicht drüber gesprochen, sondern die Spieler nur auf dieses Spiel vorbereitet.
Was sagt man denn seinen Spielern, bevor sie so ein Fußballmärchen schreiben?
Ja, das kommt jetzt das Nächste. Damals gab es ja nicht diese Analysen-Sachen, die es heute gibt, sondern einen Fernseher auf den Tisch gestellt im Trainingscamp, habe die Kassette reingeschoben und sagt, jo, wir gucken jetzt nochmal 10 Minuten dieses Spiel. Und dann habe ich den Ton ausgemacht, habe gesagt, pass mal auf, damit er mich besser versteht, mach ich den Ton weg. Und der Oliver Kahn, der saß genau vor dem Fernseher, haut auf den Tisch und gegen diese Blinden wollen wir ausscheiden. Dann kam der Dirk Schuster, übrigens auch ein Rabauke. Dann kam der Wolfgang Rolf. Dann sind die Jungs aufgestanden, in den Bus gegangen und ins Stadion. Ich bin wohl mitgefahren, durfte aber nicht in die Kabine, habe mich aber reingeschlichen durch den Hintereingang. Habe so noch mal ein bisschen heiß gemacht und gesagt, pass auf, wenn wir jetzt rausgehen, bevor die den Ball spielen können, geht ihr mit 2 Mann in den Mittelkreis, damit der Schiedsrichter zurückpfeifen kann. Und glaubt mir, das Spiel gewinnen wir. Die Jungs sind aus der Kabine raus, Valencia kam, der Olli Kahn hat einen weggedrückt und die Valencia gedacht, die sind so bekloppte, die da, gegen wen wir heute spielen, auf dem Platz und genauso ist es gelaufen. Erster Ball, drauf und das Publikum ist explodiert und hat uns nach vorne gebracht.
Über Olli Kahn müssen wir natürlich noch reden hier im H1-Talk. Wer den H1-Talk mit Winfried Schäfer noch einmal in voller Länge hören möchte, alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und auf hr1.de als Podcast. Wir kommen zum H1-Fragebogen. Diese Fragen stellen wir immer unseren Gästen, Herr Schäfer. Das ist Tradition in dieser Sendung. Bitte kurz antworten. Was kostet ein halbes Pfund Butter, Herr Schäfer?
4,50 Euro.
Ihre schönste Reise war?
Vielleicht doch die erste Reise von Mayen nach Gladbach, aber auch später mit meiner Familie nach Dubai.
Von Kindern habe ich gelernt.
Zusammen ist immer besser.
Ihr Lieblingsessen ist?
Eigentlich das, was meine Frau kocht, aber es gibt in Mayen ein Gericht, das heißt Düppekuche. Das ist so wie Reibekuchen im Topf. Wunderbar.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Zu verstehen, wie es geht.
Bereut haben Sie?
Dass ich nicht früher von Karlsruhe wegging.
Einen Abend verbringen möchten Sie gerne mal mit?
Mit der ganzen Familie.
Das Letzte, was Sie geklaut haben, war ein Apfel in Mayen vom Feld?
Ja, vom Baum. Wir sind hochgeklettert, runtergesprungen, abgehauen.
In Ihrem Bücherregal unten rechts steht?
Da sind verschiedene Sachen, da steht auch die Bibel drin, aber auch verschiedene Romane, das ist klar.
Sie müssen sich unbedingt noch bedanken bei?
Eigentlich bei der Familie, weil sie immer hinter mir gestanden hat und auch in einer Zeit, wo es sehr kritisch war.
Ihr Lieblingsort in Hessen ist?
Muss ich ganz ehrlich sagen, war der Biberberg.
Pilz oder Ex?
Pilz.
Lehmann oder Kahn?
Da gibt es keine Frage. Kahn natürlich.
Fohlen oder Geißbock oder Adler?
Fohlen.
Wer identifiziert sich mehr mit dem Club, die Spieler oder die Fans?
Es gab eine Zeit, da war das überhaupt keine Frage. Da waren die Spieler auch so. Aber es gibt viele, die irgendwo hingehen und hoffen, dass wir dann den nächsten Schritt machen können. Das ist natürlich nicht gut.
Würden Sie nochmal sich in den Gemeinderat wählen lassen?
Ja, obwohl ich keine Zeit hatte in der Zeit, aber...
Eine kurze politische Karriere hatten Sie, 2004 war das.
Ja, das hat aber gut, war nicht schlecht.
Wer darf Ihnen Ratschläge geben, Herr Schäfer?
Alle in meiner Familie.
HR1 Talk.
Heute mit Winfried Schäfer und Klaus Reichert. Herr Schäfer, Sie waren auf der ganzen Welt unterwegs. Wie oft sind Sie in Ihrem Leben umgezogen?
Mit der Familie dreimal, aber alleine musste ich natürlich, nachdem ich die ganze Welt bereist habe und viele, viele wunderschöne Kulturen und aber auch Probleme gesehen habe, öfters. Aber wie viel kann ich jetzt sagen?
Also über 10 Mal auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Packen Sie selbst oder macht das wer anders für Sie?
Das mache ich selbst.
Wie hat Ihre Familie die vielen Umzüge erlebt? War die immer dabei oder sind dann die Kinder hier in Deutschland geblieben mit ihrer Frau und hier aufgewachsen?
Also wenn ich im Ausland war, war ich alleine. Einmal war mein Sohn mit in Thailand und sonst war ich alleine, aber... Es ging nicht anders, aber trotzdem muss ich nochmal sagen, meine Frau, die hat das wunderbar hinbekommen mit den Kindern und kann ich hier vielleicht nochmal Danke sagen, war toll, was sie gemacht hat.
Herr Schäfer, die CD oder Plattensammlung, ist die immer mitgereist oder ist die zu Hause in Ettlingen geblieben?
Ich habe sowas nicht.
Gut, wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, umso wichtiger ist, dass wir die Musik für Sie spielen. Frank Sinatra, I Did It My Way, warum haben Sie den Song ausgesucht?
Als ich in Thailand war, war natürlich sehr, sehr weit weg und als ich in das Hotel kam, da stand eine Band da, haben das gesungen. Und ein wunderschöner Song und ein bisschen Melancholie.
Stimmt also nicht, dass der König in Thailand auf die Aufstellung damals Einfluss genommen hat, oder doch?
Der König nicht, aber der Finanzminister wollte das.
Frank Sinatra war es auf jeden Fall nicht. Nein. Hier kommt I Did It My Way.
And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Winfried Schäfer hat den Fußball nicht nur in Deutschland geprägt, er hat ihn in alle Himmelsrichtungen getragen. Kamerun, die Emirate, Thailand, der Iran, Jamaika, Trainer auf 4 Kontinenten. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich, Herr Schäfer?
2. Dadurch, dass ja viele, viele auch Englisch sprechen, ist das... soweit gut.
Wie motiviert man Spieler, wenn man die Sprache nicht spricht? Macht man das über Körpersprache? Macht man das über eine gewisse Art von Ansprache, laut, leise? Wie zeigt man Verständnis? Wie funktioniert das?
Körpersprache ist das Wichtigste. Berühren des Spielers, also den Arm um die Schulter legen oder klar ist es, wenn man Top-Englisch spricht, wie jetzt, ist was anderes. Aber damals waren die Gespräche länger, die waren intensiver und auch derjenige, der das mit mir gesprochen hat, der hat das ja auch versucht dann zu verstehen und zu helfen. Und das war am Schluss war das traumhaft, ja.
Lassen Sie uns über Voodoo reden. Der Aberglaube, Sie haben ihn schon angesprochen und Sie sind ja auch nicht so weit vom Fußballgott entfernt. Wie war das damals mit dieser Voodoo-Geschichte in Kamerun?
Das war ja der Afrika-Cup in Mali und das Halbfinalspiel war gegen Mali. Und Tommy Nkono, unser Torwarttrainer, der in Spanien lange gelebt hat, wir sind auf den Platz gegangen und auf der anderen Seite war eine Leinwand, wo man das Spiel sehen konnte, Südafrika, glaube ich, gegen Senegal, ja. Und dann haben wir so angeguckt und dann sind wir so rumgegangen und auf einmal kamen so 4, 5 Polizisten zu uns und haben den Tommy erstmal gepackt, den Arm rumgedreht und Handschellen angelegt. Dann haben sie ihn ausgezogen und dann wollten sie zu mir kommen, dachten, don't touch me, don't touch me. Ich als weißer Heller hatte ein bisschen mehr Ruhe und dann ist einer rumgelaufen von den Polizisten auf dem Platz und hat so getan, aber was findet, hat ihn hochgehalten in die Luft und alle haben gejubelt, weil sie gedacht haben, Tommy hätte den Platz verhext, hätte was versteckt. Ja? Und ich bin in die Kabine reingegangen, hab den Generalsekretär, den André, geholt und gesagt, pass auf, jetzt musst du was schreiben in Französisch, dass Mali, die Polizisten, die Ehre von Kamerun mit Füßen getreten haben. Das haben wir den Spielern gezeigt. Die Jungs haben gar nichts gesagt. Die sind rausgegangen, wir haben, ich glaube, 3-0 gewonnen. Und als sie dann zurückgingen Richtung Haupttribüne, dann ging es immer nur die Faust hoch, die Faust hoch. Ich habe so einen Zusammenhalt in meinem Leben noch nie erlebt, was da ein ein Wir-Gefühl entstanden ist, war traumhaft, ja. Die hätten das nie gemacht, wenn der Mali unser Gegner gewesen wäre, aber da wollten sie uns
ein bisschen einschüchtern. Das heißt, große Rivalität, aber dann auch irgendwie so, ja, ein Gegenmodell zu dem Voodoo-Zauber, der ihnen da unterstellt worden ist.
Ja, ja, der Tommy hat nichts versteckt. Also ich meine, der lebt über 20 Jahre in Spanien. Ja.
Aber man hat versucht, das zu benutzen und richtig, ihn in die Schuhe zu schieben.
Uns in die Schuhe und die Zuschauer haben gejubelt, die haben geschrien. Aber dann am Schluss war es dann eben andersrum, weil die haben uns damit auch zusammengeschweißt.
Wir reden gleich über einen Superstar des deutschen Fußballs, den Winnie Schäfer entdeckt hat. Mit Voodoo hat das gleich gar nichts zu tun, aber meinem heutigen Gast verdanken wir einen richtigen Titan. Viele Spieler sind Winnie Schäfer im Laufe seiner Karriere begegnet. Talente, Kämpfer, Eigenbrötler, aber nur ein Titan, wobei sie Oliver Kahn schon kannten, als er noch kein Titan war, oder?
Richtig, der Olli, mal so, ich habe immer die Spiele der Jugend geguckt und der Amateure in Karlsruhe, weil wir hatten ja kein Geld, wir mussten gucken, dass wir die Spieler unten von unten nach oben bringen. Und wenn man in Karlsruhe ins Stadion reinfährt, ist rechts Platz 2. Da spielte die A-Jugend, B-Jugend und damals hieß das noch A-B-Jugend und die Amateure. Sonntagsmorgen saß ich dann da und wenn wir gewonnen haben, war natürlich schön, denn es war alles voll Rentner. Und einer hieß Charlie im Rollstuhl, der hat dann immer seine Kommentare losgelassen. Aber ich habe mir die Spiele angeschaut und habe den Oliver Kahn gesehen. Wildes, blondes Haar und immer auf 100. Da gab es immer den
er war schon damals so eine Art Getriebener. Also
richtig.
Er musste sich seine Mentalität, die wir ja alle kennen mittlerweile, nicht erarbeiten. So, der war schon immer so.
Der war so, der wollte immer gewinnen. Der wollte, es gibt ja so, oh gut, verlierst du. Aber er war immer der Winnertyp, der von hinten noch gerufen hat, was ja für den Torwart unheimlich wichtig ist. Gut, irgendwann brauchten wir einen zweiten Torwart und ich habe dann ihn und den Stefan Wimmer, Rudi Wimmer war ja mal Torwart hier, lange Torwart hier in Kickers-Offenbach, da war der Sohn, zum Training eingeladen. Also wir drei und ich habe die warm gemacht, damals war ich noch, ich glaube das war so 6, 37, noch fit. Und nach dem Warmmachen habe ich dann die Bälle so im Halbkreis am 16 Meter gelegt, so 10 Bälle. Olli geht ins Tor und ich sage, Olli, wie viel schieße ich dir rein? Olli guckt mich an, keinen. Okay, der erste in Winkel, aber traumhaft. Jetzt kommt das, was man in dem Moment sagen muss, Olli, soll mal aufhören? Da kam der Dampf aus den Ohren. So, dann haben wir weitergeschossen, vielleicht habe ich noch 2, 3 reingemacht oder nur einen, ich weiß es nicht mehr. So, jetzt war der nächste, Stefan, wie viel mache ich dir rein? Er sagt 3. In dem Moment war mir klar, Olli ist die Nummer 1.
Hat Olli Kahn sich irgendwann mal bei Ihnen bedankt, dafür, ja, dass Sie ihm diese Karriere ermöglicht haben?
Ja, wir haben jetzt immer noch Kontakt. Er war ja also in Bayern München Präsident, ich weiß ja, was er so gemacht hat.
Vorstandsvorsitzender.
Ja. Habe ich mit ihm auch Kontakt gehabt. Wir haben uns über Trainer unterhalten. Das Spiel dann gegen Manchester City war ich da unten. Er hat das nie vergessen.
Wenn Sie heute auf Ihre Karriere zurückblicken, Herr Schäfer, worauf sind Sie besonders stolz? Gibt es da etwas?
Ja, dass ich immer mich mit diesem Club identifiziert habe. Ja? Ich glaube, dass ich nie den Boden unter den Füßen verloren habe, dass ich die Spieler auch meinen Respekt entgegengebracht habe, dass ich sie wertgeschätzt habe, dass ich die Spieler, die Thorsten Fink zum Beispiel, der jetzt in Belgien große Erfolge feiert, also mit diesen Spielern, die kamen ja als Newcomer zu uns und sind große Fußballer geworden.
Das Buch von Winfried Schäfer heißt Wildpark, Scheichs und Voodoo-Zauber. Vielen Dank, Winfried Schäfer, für Ihre Geschichten. Dankeschön.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Und für alle, die später eingeschaltet haben, diesen Talk gibt's wie immer als Podcast in der ARD Audiothek und auf hr1.de. Und wie immer zum Schluss, haben Sie eine Lebensweisheit für uns, die Sie uns mit auf den Weg geben möchten? Sie könnten auch Oliver Kahn zitieren.
Es geht immer weiter.
Genau. Zum Schluss noch ein Satz, der Ihnen gewidmet wurde und der irgendwie alles auf den Punkt bringt. Egal wie viele Schafe du hast, Winfried ist Schäfer.
Dankeschön. Super. Ach, schön.
Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.